Der Martin ist Chefarzt auf der Anästhesie in Bad Tölz, wo ich auch sogar mal ein Praktikum gemacht habe und wir uns vielleicht mal über den Weg gelaufen sind.
Ich werde ja immer gefragt, was macht denn ein Schlafcoach? Dann sage ich immer, ich halte Händchen, bis die Leute eingeschlafen sind.
40% der Deutschen haben Probleme mit dem Schlaf, oder? Und was glaubst du, ist bei den meisten der größte Hebel?
Wenn die Leute Tagsüberzeit haben oder so, dann lasse ich die ja auch irgendwie schaukeln oder Trampolin hüpfen, ne?
Ja.
Weil das irgendwie super hilft, um aus den eigenen Dramen irgendwie so rauszukommen.
Du hast da auch nie selber mal was genommen, um irgendwie den Schlaf
zu... Doch, ehrlicherweise steht es sogar in dem Buch drin.
Da bin ich ja
also in der Zeit habe ich tatsächlich mal so ein paar Sachen ausprobiert, weil ich mal wissen wollte, wie fühlt sich das überhaupt an.
Ja, wie viel hältst du eigentlich generell von Chronotypen? Glaubst du, das ist wirklich so eine relevante Sache oder kann man das mit der Zeit einfach eh selber dann auch beeinflussen? Ja, hallo und herzlich willkommen beim Beyond Lifespan Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast und zwar den Herrn Dr. Med. Martin Schlott oder einfach Martin, wie ich ihn gerne nenne. Es freut mich sehr, dass du da bist. Der Martin ist Chefarzt auf der Anästhesie in Bad Tölz, wo ich auch sogar mal ein Praktikum gemacht habe und wir uns vielleicht mal über den Weg gelaufen sind, aber dazu vielleicht später mehr. Du bist außerdem Schlaf- und Performance-Coach. Coacht auch viele, viele Sportler, was ich sehr spannend finde und hilfst denen einfach wirklich mentale und körperliche Bestleistung zu erzielen. Und das finde ich auch sehr spannend. Und du hast ein Buch geschrieben, das heißt Erfolgsfaktor Schlaf. Also für alle, die es interessiert, bitte unbedingt mal online nachschauen. Finde ich wirklich sehr gut geschrieben. Es holt auch wirklich jeden ab, der noch nicht so tief im Thema ist. Und das finde ich sehr gut. Martin, schön, dass du da bist.
Hi, na?
Ja, freut mich sehr. Du bist Chefarzt und das fand ich wirklich sehr interessant, als wir uns kennengelernt haben. Das war auf der Turnaround Aging Konferenz hier in München und ich habe herausgefunden, du bist Teilzeit-Chefarzt und das habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Normalerweise Chefärzte, wirkliche Arbeitsmaschinen, müssen auch sehr viel arbeiten und haben dementsprechend auch einen sehr stressigen Alltag. Und du hast aber gesagt, du machst das Teilzeit und dann wirst du auch noch Coach danebenbei. Und das finde ich eine sehr spannende Story. Also vielleicht hol uns da nochmal kurz ab, wie es dazu gekommen ist.
Oh, also ich glaube, ich muss ein Stück nach vorne gehen.
Ja.
Ich bin Chefarzt geworden und habe dann gemerkt, so diese ganzen Soft Skills, wie das heute genannt wird, die kamen damals in unserer Ausbildung überhaupt nicht vor. Wir waren an der Uniklinik, waren engagierte Ärzte, haben uns bemüht, irgendwie gute Medizin zu machen. Und dann wirst du irgendwann Oberarzt. Aber dass da jemand geguckt hätte, wie das mit diesen ganzen kommunikativen Skills ist und so weiter, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Und als Chefarzt habe ich dann schon gemerkt, dass einfach Dinge wie Organisation, Führung, Kommunikation, Change Management und so weiter eine wichtige Rolle spielen. Und dann habe ich in dem Bereich halt damals nochmal eine Ausbildung für mich gemacht und frag mich nicht, wie das Leben so spielt. Plötzlich landet man im Mentaltraining, arbeitet mit Sportlern oder mit Führungskräften. War damals mit einer Psychologin verheiratet, die dann auch eine eigene Akademie hatte und Coaches ausgebildet hat mit jemand anderem initial. Und die hat mich dann halt irgendwann auch überzeugt, dass wir das zusammen machen, wo ich gedacht habe, ey, ich habe diese Ausbildung gemacht, um einfach in dieser Führungsrolle besser zu werden. Aber das hat mir dann sehr, sehr viel Spaß gemacht und dann hat sich das irgendwie so parallel entwickelt, also halt selber zu coachen, Chefarzt zu sein und halt auch in dieser Akademie immer wieder Dinge zu vermitteln, also quasi wie ein Trainer im Prinzip zu sein. Und und irgendwann kam halt das Thema Schlaf noch auf mich zu, wo ich gemerkt habe, so wow, das ist ein total spitzer Nagel in die Wand, wo ein unheimlich großes Bedürfnis ist. Und dann habe ich das halt noch ausgebaut und habe gemerkt, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe eine ganze Menge, glaube ich, auch zu geben. Und daraus resultierte dann irgendwann, weil das ja doch relativ arbeitsaufwendig auch ist, nebenher auch ein Buch zu schreiben und so Vorträge vor allem zu halten. Und dann habe ich den ersten Antrag auf Teilzeit gestellt und irgendwann wurde der halt auch erhört. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist in der Anästhesie, ist mein Hauptjob eigentlich dieses ganze OP-Management und diese Organisation, Intensivstation, Anästhesie, OP und ich habe einfach, glaube ich, wirklich ganz gute Strukturen dort und ich habe einfach gute Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann, wenn ich nicht da bin. Und 80% heißt ja, dass ich 4 Tage in der Woche da bin. Aber ich wollte einen Tag in der Woche haben, den ich nochmal nutzen kann, um an Buchthemen weiterzuarbeiten und auch Medienarbeit zu machen, beziehungsweise dann auch Vorträge zu halten. Und ich bin ja immer noch weit von 40 Stunden in der Woche entfernt, weil man ja irgendwie, es geht ja bei mir nicht drum, dass ich jeden Tag um 4 nach Hause gehe. Ist natürlich auch mal schön, aber es geht halt drum, irgendwie so diesen einen Tag als Freiraum zu haben, um die anderen Sachen zu machen. Ja, im Moment ist ja auch eine große Diskussion in der Politik. Die Leute sollen mehr arbeiten und es ist viel zu viele arbeiten in Teilzeit. Aber bei mir ist es, glaube ich, wirklich weit entfernt davon, dass ich jetzt, die Hände in den Schoß lege.
Ja. Und wann hast dann du gemerkt, dass auch Schlaf für dich ein Leistungsbooster ist? Also, dass du das überhaupt auch alles so hinbekommst? Hast du das nach deinem Coaching da fürs Management gelernt oder hast du gesagt, okay, hey, ich muss jetzt irgendwie was ändern?
Nicht. Also ich habe überhaupt gar keine Leidensgeschichte jetzt für mich persönlich dahinter, sondern schlaf eigentlich für mein Leben gerne. Und insofern habe ich auch nie diesen Punkt gehabt, so ich muss jetzt was ändern, weil ich zu wenig schlafe oder so, sondern für mich war Schlaf immer irgendwie eine Priorität, weil ich dieses Gefühl, ausgeschlafen aufzuwachen, einfach liebe. Ja, für mich ist nicht so sehr abends bedeutungsvoll, dass ich sage, so, oh, ich muss da noch was vom Tag haben, wenn ich abends irgendwann erst nach Hause komme und dann brauche ich noch 3 Stunden für meine Hobbys oder Familie oder was weiß ich. Für mich ist eigentlich eher morgens erholt und fit aufzustehen ein absolut erstrebenswertes Ziel. Und insofern habe ich immer auf meinen Schlaf eigentlich aufgepasst und geachtet. Und jetzt vielleicht tatsächlich noch mal mehr, weil das schon sehr fordernd ist, dann wirklich bewusst zu sagen, so jetzt muss ich um 9:30 oder so die Bücher zusammenklappen, damit ich auch den Schlaf als Erholungsprozess mit einläuten kann. Weil ich glaube, das ist auch naiv zu denken, irgendwie ich schalte einfach um 22 Uhr einen Laptop aus und lege mich hin und schlafe, sondern ich glaube, der Körper braucht auch dann ein Stück Vorlauf, um sich auch darauf einzuschwingen, dass er jetzt runterfahren darf und dass jetzt Erholung angesagt ist.
Ja, voll. Und wie nutzt du Schlaf dann im Alltag? Also was ist deine Routine da in dem Fall? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren, weil du bist jetzt der Coach, du hilfst Leuten dabei, mehr Leistung zu zeigen. Was ist deine Routine und wie überträgst du das dann auf die Leute? Also was zeigst du denen, was gibst du denen für Tools mit?
Also ich glaube, dass das Wichtige ist, dieses Bewusstsein, dass schon während des Tages ich eigentlich die Weichen für den Schlaf auch stelle. Das heißt, auch dieses Bewusstsein morgens zu wissen, ey, ich brauche Tageslicht, damit die Impulse, Lichtimpulse für die Synchronisation meiner inneren Uhr da sind, damit Lichtimpulse da sind für Vitamin D und Serotonin und so weiter. Also morgens zu gucken, dass ich 15, 20, 30 Minuten Tageslicht bekomme, dass Bewegung ganz wichtig ist, dass auch immer wieder dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung wichtig ist. Und dann glaube ich, ist abends... ich persönlich habe halt einen Wecker auf 21 Uhr beziehungsweise 21.30 Uhr gestellt, der mir dann sagt, so hey, es ist Zeit runterzufahren, Smartphone möglichst aus der Hand zu legen und vielleicht noch was Ruhiges zu lesen oder eine Atemübung zu machen oder noch einen kurzen Spaziergang. Irgendwas, was so dieses Wind-Down mit unterstützt. Und ich glaube, der wichtigste Impuls ist dabei sozusagen, ich mache Schlaf zu meiner Priorität Nummer 1 und dann orientiert sich mein Verhalten auch danach. Also dann nehme ich mir halt tagsüber diese Phasen, wo ich ins Sonnenlicht gehe oder ins Tageslicht zumindest, wo ich vielleicht auch eine Tageslichtlampe im Winter mal anschalte, wo ich Bewegung brauche und wo ich auch irgendwie bewusst auf so ein Runterfahren achte.
Ja, voll spannend. Ja, ich für mich war das auch super schwierig am Anfang. Ich habe genau das gleiche Problem gehabt, dass man eigentlich immer alles andere priorisiert, oder? Man sitzt den ganzen Tag in der Arbeit, oder? Und ja, dann will man irgendwie abends noch was mit Freunden machen. Irgendwie um 19 Uhr, dann isst man am Ende irgendwie erst um 8:30 Abend, dann ist man um 10 oder so daheim, bis man dann schlafen geht, ist das wirklich irgendwie, ja, sagen wir 11:30 einfach. Und am nächsten Tag musst du dann irgendwie um 7 Uhr aber schon wieder auf der Matte stehen und aufstehen. Und irgendwann lernt man dann einfach, weil es schmerzhaft auch ist, so war es zumindest bei mir, so viel Arbeit und so weiter, dass ich dann wirklich musste. Ich habe dann einfach wirklich mir gesagt, okay, von der Uhrzeit bis der Uhrzeit, da gibt es einfach nichts anderes unter der Woche. Da gibt es wirklich nur ganz selten mal eine Ausnahme. Und ich glaube, diesen Mindset-Shift, den finde ich ganz spannend, wie du den immer rüberbringen willst, weil Menschen meistens alles andere für wichtiger halten, wie du sagst, ne? Und das ist eigentlich schade, weil man erst dann so richtig merkt, wenn man gut geschlafen hat, wie geil eigentlich das Leben ist, oder? Und wie geil es auch sein kann, wie produktiv man auch sein kann. Und manchmal sind dann 4 ausgeschlafene Stunden Arbeiten viel mehr als 8 oder 10 unausgeschlafene Stunden arbeiten und ich glaube, das ist auch wirklich ein Vorteil, den man für sich nutzen muss. Also
Ja, ich glaube, das weiß auch jeder, wie gut sich das anfühlt, wenn du einfach wirklich ausgeschlafen bist und von alleine aufwachst und gar keinen Wecker brauchst, der dich ja auch wieder irgendwie aus dem Schlaf reißt. Ja, eigentlich heißt ja, wenn ich einen Wecker brauche, ich habe noch gar nicht fertig geschlafen. Mein Körper will eigentlich noch schlafen. Und Schlaf wird immer so zur Verschiebemasse. Ja, irgendwie, okay, dann gehe ich abends halt anderthalb Stunden später ins Bett, weil noch irgendein Meeting ist oder weil ich noch am Laptop sitze und irgendwas fertig machen muss oder weil ich Champions League gucke oder weil Hausarbeit anliegt und oder ich stehe morgens halt irgendwie eine Stunde früher auf, weil ich am Flughafen muss. Aber Schlaf ist immer irgendwie so der Puffer für alles Mögliche. Ja. Und ja, das ist ja auch manchmal okay, sollte halt nur nicht dauerhaft irgendwie so quasi zum Ritual werden. Aber keiner von uns würde irgendwie sagen, so, ich bin morgens unpünktlich in der Arbeit, weil auch nö, ich mag noch nicht aufstehen oder ich gehe später zum Date oder weiß der Geier was.
Aber es wird dazugehörig, du sagst es ganz richtig, es wird dazugehörig, aber auch häufig nicht geduldet dann am Arbeitsplatz. Ne? Du hast ja dann häufig irgendwie morgens schon Termine und was weiß ich. Und
ja, klar.
Das ist was zum Beispiel, was mache ich? Ich mache vor 11, mache ich normalerweise keine Termine.
Okay.
Prinzipiell einfach, damit sowas nicht passieren kann. Wenn ich eine scheiß Nacht hatte, will ich dann auch irgendwie einen ruhigen Start haben.
Ja.
Aber die Möglichkeit haben, glaube ich, viele nicht, weil es vom Arbeitgeber wahrscheinlich auch nicht. Oder wie siehst du das?
Ja, natürlich, aber deshalb machen wir das ja zu einer Priorität und sagen, okay, ich bin pünktlich in der Arbeit, bin pünktlich, wenn ich mit Kumpels Fußball gucken will oder wie auch immer, aber beim Schlaf denkt man so, ja gut, gehe ich halt eine Stunde später ins Bett.
Ja, genau. Voll.
Ja, und ich glaube, so das ist ja auch was man gerade in so Unternehmerkreisen irgendwie so häufig erlebt. Ne? Die Jungs, die sind super gut da drin, Unternehmen zu analysieren oder mit ihren Zahlen und was alles irgendwie gemacht und getan werden muss, um irgendwie bekannt zu werden, zu verkaufen. Manchmal frage ich die tatsächlich, ey, guck mal, wenn du jetzt ein neues Projekt hast, wie gehst du da ran? Jetzt hast du das neue Projekt Schlaf. Welche Zahlen brauchst du?
Ja, die KPIs.
Welche Ressourcen? Genau. Ja, natürlich. Aber welche Ressourcen brauchst du? Und. Dann sind die plötzlich irgendwie so ganz kreativ. Und dann sagst du, okay, und in deinem Leben? Weil du musst es ja auch immer wieder irgendwie greifbar machen, dass Leute irgendwie sagen, und dann merkt man aber irgendwie, wie weit das von der Prioritätenliste irgendwie nach hinten gerutscht ist.
Voll.
Ja, ich will ausgeschlafen oder ich will fit sein und. Aber dafür was tun? Fitnessstudio versteht noch jeder, muss ich irgendwie Gewichte stemmen. Können wir übrigens auch noch drüber sprechen, weil finde ich irgendwie einen super wichtigen Faktor, irgendwie dieses ganze Thema Sport und Bewegung.
Ja.
Aber beim Schlaf denkt man irgendwie so, naja, lege ich mich halt hin und schlaf.
Ja,
voll. Und dann wundern die sich, oh, jetzt kann ich ja nicht einschlafen oder ich wache nach 3 Stunden wieder auf, weil ich zur Toilette muss und dann kann ich wieder nicht einschlafen.
Ja, es ist gar nicht so einfach, gell? Aber lass uns, wir verlieren uns jetzt natürlich schon wieder in Philosophieren, weil wir beide so gerne über dieses Thema reden. aber was ich gerne noch vorher machen würde, ich würde gerne noch ein bisschen Baseline schaffen, über was Schlaf eigentlich alles für Benefits hat.
Mhm.
Und lass da vielleicht nochmal kurz so in Richtung Hormone gehen und was gibt's da so? Welche Hormone sollten die Leute kennen, dass sie verstehen, okay, wie funktioniert Schlaf und worauf muss ich achten?
Also Schlaf hat irgendwie eine wahnsinnig Reihe an gesundheitlichen Effekten, positiven Effekten für unseren Körper und natürlich auch mentale Effekte. Und wenn du jetzt die gesundheitlichen Effekte nimmst, natürlich ist es irgendwie Herz-Kreislauf-Gesundheit, Immunsystem wird im Schlaf gestärkt, schon eine Nacht zu wenig schlafen, kann sein, dass wir uns vielleicht einen Infekt aufsacken oder so. Ne? Und Hormonsystem ist im Prinzip für alle Hormonsysteme ist Schlaf im Prinzip die Zeit, wo das irgendwie neu reguliert wird oder neu eingetuned wird. Und dann kannst du natürlich die Systeme nehmen. Also was ja irgendwie sehr bekannt ist, glaube ich, ist einfach diese Hormone für Sättigung und Appetit, also Leptin und Ghrelin, die halt im Schlaf nachts neu reguliert werden. Und du kannst Leute sozusagen auf die gleichen Kalorienzahl setzen, auf die gleiche Bewegungszeit und so weiter. Und veränderst nur den Schlaf und kannst irgendwie sehen, dass die länger schlafen, mehr Gewicht abnehmen als die zu kurz schlafen, weil es eine Imbalance in diesen Hormonen beispielsweise gibt, weil wir, wenn wir unausgeschlafen sind, dann sind wir eher im Stressbereich und dann hast du mehr Cortisol an Bord und mehr Ghrelin, was den Appetit anregt und dann versucht man aber eher Sachen zu essen, die halt eher zuckerlastig sind oder salzig oder sowas und Also weil unser Körper dann eher Bock auf dieses eher Junkfood hat. Und das sorgt natürlich dann dafür, dass wir uns auch in unserem Körper vielleicht nicht mehr ganz so wohl fühlen. Ja. Also aus dem Resultat gar nicht zu wenig, also einmal zu wenig zu schlafen, aber eben auch, weil die Hormone anders reguliert werden. Wachstumshormone, ganz großes Beispiel, wird vor allem im Tiefschlaf ausgeschüttet, auch bei uns Erwachsenen, wenn die Wachstumsfuge geschlossen ist. Und ist ja bekannt als Doping-Substanz und als Anti-Aging-Substanz. Und wenn wir aber unseren Tiefschlaf irgendwie stören oder zu wenig Tiefschlaf bekommen, dann bekommen wir halt auch nicht diesen Booster dahinter, den das Wachstumshormon halt für unseren Körper bedeutet, dass Energie da ist, dass die Muskeln wachsen, die Muskeln regenerieren und insgesamt die ganze Zellerneuerung im Tiefschlaf stattfindet. Und deshalb ist halt so wichtig zu gucken, wie kann ich denn meine körpereigene Apotheke in dem Fall möglichst gut nutzen, ja. Schilddrüsenhormone, ganz anderer Bereich, Geschlechtshormone, nicht nur beim Mann, auch bei der Frau, aber so das Bekannteste ist irgendwie immer noch Testosteron, was halt vor allem im REM-Schlaf gebildet wird und was halt nicht nur ein Sexualhormon ist, sondern halt auch ein Hormon für Lebensenergie und Lebensfreude. Ist ja auch eine Dopingsubstanz. Und das Leben macht einfach mehr Spaß, wenn du ja irgendwie da im ausgeglichenen Bereich bist und das auch über den Schlaf halt mit unterstützen kannst. Und insofern ist das irgendwie so unser Lebenselixier.
Ja, voll. Also Testosteron, sagst du, wird ja vor allem in der REM-Phase gebildet, oder? Mhm. Da müsste es ja eigentlich so sein, dass gerade wenn man eben morgens den Wecker stellt, oder dass gerade Testosteron eigentlich als erstes leidet, oder? Oder kann man das
ja
so sagen?
Ja, es ist... Also vermutlich wird das dahinter stehen, ja. Aber ja, in der Tat ist es so, dass wir zu Beginn der Nacht deutlich mehr Tiefschlaf haben und fast gar keinen REM-Schlaf. Und zum Morgen hin wird der REM-Schlaf halt mehr. Und vor allem dafür spielen halt wirklich die Schlafstunden 6, 7 und auch 8 eine große Rolle. Und REM-Schlaf ist halt vor allem für die emotionale Verarbeitung des Vortages wichtig, damit wir am nächsten Tag wieder in unserer bestmöglichen Verfassung an den Start gehen. Also, dass wir emotional ausgeglichen sind, kann man auch zeigen, dass wir sind empathischer, wir kommunizieren besser. Führungskräfte gehen mit ihren Mitarbeitern besser um, wenn sie ausgeschlafen sind. Umgekehrt kann man über Studien zeigen, wenn Führungskräfte.
Da geht gleich der Blick zu Christina, die hier natürlich die Videoaufnahme macht. Ja. Genau. Ob wir auch nett zu ihr sind.
Ja, okay, aber da darf man ja auch ehrlich mit sich selber sein. Ja. Also ich frage mich tatsächlich jeden Morgen, so Martin, guck mal kurz zurück, wie fühlst du dich? Wie ist das Gefühl, dass du geschlafen hast? Und natürlich habe ich auch noch einen Ohrring und kann das dann vielleicht noch so ein bisschen objektivieren, wobei auch die eine gewisse Fehleranfälligkeit irgendwie in sich tragen. Aber natürlich gibt es auch bei mir mal Nächte, die ich nicht gut schlafe. Und wenn ich da Mitarbeitergespräche zum Beispiel terminiert habe, dann wird meine Sekretärin einen neuen Termin mit den Mitarbeitern ausmachen, weil Mitarbeiter sind absolut wertvolle Ressource und sollte schon das Selbstverständnis sein, dass man einfach eine gute Arbeitsatmosphäre hat, aber wenn man nicht so ausgeschlafen ist, dann kann man da vielleicht sogar noch Schaden anrichten. Also insofern einmal sozusagen diese ganze emotionale Komponente, dass wir halt ja auch dann souveräner in unserer Haut uns fühlen, selbstbewusster sind und dann auch so dieses Thema Kreativität, finde ich, spielt eine wichtige Rolle. Also die kann man auch im Studien nachweisen, dass diese Kompetenz aufgebaut wird. Da geht es jetzt, glaube ich, nicht so sehr darum, tolle Bilder zu malen oder wahnsinns Musikstücke zu komponieren, sondern da geht es irgendwie eher darum, dass wenn wir kreativ sind und ausgeschlafen sind, dann finden wir halt schneller Lösungen für irgendwelche Probleme. Und jeder von uns löst jeden Tag mit Sicherheit unbewusst 100 Probleme.
Es geht morgens los, damit sucht man sich die Unterhose raus, oder?
Genau.
Das erste Problem, oder?
Ich nicht, weil ich habe nur noch gleiche Unterhosen.
Das ist gut.
Also das habe ich mal irgendwie von, ich glaube, war das nicht Zuckerberg oder so, der nur noch graue T-Shirts hatte. Ja. Da habe ich gesagt, okay, nur noch weiße T-Shirts, nur noch die Unterhosenmarke, damit ich da morgens irgendwie keine Energie verballer. Aber dann machst du dein E-Mail-Fach irgendwann auf, eine Stunde später, und dann hast du irgendwie 500 E-Mails drin, wo du entscheiden musst, wichtig, unwichtig. Und so geht das halt den ganzen Tag. Und es verbraucht echt Power. Und wenn man da natürlich irgendwie die nicht da verschwenden muss, dann hat man die natürlich eher zur Verfügung, um die wirklich wichtigen Entscheidungen im Tag zu treffen, um auf Veränderungen irgendwie cooler reagieren zu können, auch um spontan, jetzt in einem Podcast, irgendwie spontan mit all diesen wunderbaren Fragen, die du noch stellen wirst, umgehen zu können.
Ja, ich lasse mir noch einiges einfallen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen heute. Du hast ja heute Mittag einen Powernap gemacht. Genau, ich habe auch noch als Vorbereitung auf die Episode einen Powernap gemacht. Meiner ging aber ein bisschen länger, der war sogar fast eine halbe Stunde, aber ich bin da super happy mit immer mit der Zeit. Aber lass kurz so ein bisschen pivoten. Ich würde noch gerne fragen, weil es mich einfach selber brutal interessiert. Man hört ja immer von dem Thema Chronotyp. Man hat auch im Aura Ring ja einen Chronotyp, der einem zugeordnet wird. Bei mir ist das zum Beispiel ein leichter Spättyp, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, ich soll irgendwie erst um 11:30 oder so ins Bett gehen eigentlich und um 8 Uhr dann aufstehen. Mache ich natürlich in der Realität überhaupt nicht so. Also ich gehe eher eine Stunde früher ins Bett und stehe auch eher eine Stunde früher auf. Wie wichtig glaubst du, ist es? Wie akkurat glaubst du, ist es im Aura? Also auch aus deiner eigenen Erfahrung. Und wie viel hältst du eigentlich generell von Chronotypen? Glaubst du, das ist wirklich so eine relevante Sache oder kann man das mit der Zeit einfach eh selber dann auch beeinflussen?
Nein, also diese Chronotypen, die gibt es, ja. Aber es ist halt so, dass irgendwie diese Extremtypen, Lerche, Eule, das sind irgendwie ein paar wenige Prozent links und rechts am Rand, okay. Ne? Und dann gibt es irgendwie jede Menge.
Vielleicht da kurz als Erklärung, was ist Lerche, was ist Eule?
Achso, Lerche ist halt der Frühtyp, der halt morgens um 5 oder 5:30 schon aufstehen kann und fit ist und da ist, der aber abends irgendwie ab 8 eigentlich irgendwie anfängt abzuklappen und mit dem dann auch nicht mehr viel anzufangen ist. Und Eulen, die stehen halt deutlich später auf, also mit denen ist halt vor 9, 10 Uhr gar nicht zu rechnen, eher noch später. Und die laufen aber können aber abends auch noch mal so zur Hochform auflaufen. Was ich allerdings mega spannend finde, ist, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, natürlich, die sich auch dann durch ihr Sozialleben oder Arbeitsleben natürlich das so ein Stück diktieren lassen. Aber es gibt total viele Menschen, die sagen so, ich bin total der Abendtyp und die Eule und ich kann abends um 11 noch richtig produktiv arbeiten und so. Und wenn man die fragt, jetzt sag mal ehrlich, wann wirst du wirklich müde? Dann kommt da oft schon irgendwie, ja, ich werde so um 9:30, 10:00, wäre ich schon mal richtig müde und habe so einen toten Punkt und gehen die drüber, weil die noch am, keine Ahnung, E-Mails beantworten oder noch an irgendeinem Projekt gerade dran sind oder Champions League gucken oder noch Hausarbeit machen. Und dann gehen die über diesen toten Punkt drüber und dann sagt das Gehirn natürlich, oh, jetzt haben wir alles hochgefahren, damit Schlafen gelingen kann. Wir will ja auch nicht schlafen, also dann ziehen wir uns wieder so ein Stück zurück quasi. Und dann sind wir auch plötzlich wieder wach und leistungsfähig, ja? Also so dieses kennst du bestimmt auch, so total. Über den toten Punkt. Ja. Und dann geht plötzlich wieder richtig was. Und wenn du es oft genug machst, hast du das Gefühl, du bist eigentlich eher ein Spättyp und eher ein Eulentyp. Ja. Aber wenn die Leute mal wirklich ihrer Intuition folgen würden und zulassen würden, so hey, ich bin um 9:30, ich bin echt müde und ich nehme das jetzt einfach mal als Signal, mich hinzulegen, dann können die auch schlafen. Und das ist so eine Empfehlung, wenn du den Leuten sagst, so, hey, wenn du im Urlaub bist, dann hör mal auf dein inneres Gefühl und auf dein Bedürfnis. Das ist ja irgendwie was viele gar nicht mehr so wirklich wahrnehmen können. Was ist wirklich mein Bedürfnis? Und dann kriegst du nämlich ganz gut raus, wann du wirklich schlafen gehen solltest. Und die meisten kommen dann auch morgens ohne Wecker eigentlich zu guten Zeiten auch irgendwie wieder aus dem Bett, ne?
Also du würdest sagen, eigentlich ab dem Moment, wo man abends müde wird, so kann man auch ganz gut seinen Chronotypen selbst schon eigentlich identifizieren.
Ja.
Und das ist klassischerweise, aber da frage ich mich halt persönlich immer, das kann man ja auch ändern, oder? Also bei mir ist es so, wenn ich mich jetzt darauf einstelle, ja jeden Morgen um 6.30 Uhr aufzustehen, dann werde ich auch abends logischerweise früher müde, als wenn ich jetzt jeden Tag um 7.30 Uhr aufstehe, ne?
Ja, das lässt sich sicher eine ganze Menge, ganzes Stück bewegen. Mein Vater zum Beispiel war früher Molkereifachmann und die mussten ja irgendwie nachts um 4 oder 5 schon anfangen zu arbeiten, um die Milch zu verarbeiten. Und der war, als der Rentner war, hat der irgendwie gnadenlos um 4:30 oder 5 das Licht angemacht. Meine Mutter konnte gucken, wo sie bleibt und er hat halt gelesen. Also der war wirklich dann komplett darauf geeicht. Also ich glaube schon, dass man es ein Stück in die eine wie in die andere Richtung bewegen kann. Also Jetlag überwinden wir ja auch irgendwie wieder. Klar, also es wird ja das ganze System einmal durcheinander gebracht. Aber ich glaube, dass es schon Menschen am besten geht, wenn sie wirklich ihrer inneren Uhr folgen können. Und am besten fand ich es eigentlich, als meine Kinder in der Pubertät waren. Also vor allem bei meinem Sohn ist mir das aufgefallen. Wenn du denen um 10 gesagt hast, du jetzt geh schlafen, er gesagt, was soll das? Ich kann nicht schlafen. Also das ging natürlich dann, im Sommer war es schwierig, im Winter ging es ganz gut, weil natürlich dann ist es früher dunkel geworden und der hat halt Leistungssport gemacht und war halt irgendwie jeden Tag eigentlich mehr oder weniger drei Stunden im Kraftraum plus auf dem Eis, also er hat Eishockey gespielt, ja. Und dann ist er schon irgendwie auch müde gewesen, aber so in den Sommermonaten oder so, das war irgendwie völlig aussichtslos, ihn ins Bett zu kriegen oder auch morgens rauszukriegen.
Ja, das ist ja auch eigentlich was, das sagt man auch in der Pubertät. Erstens schläft man länger, oder?
Ja, länger und dann, die sind halt morgens vor 9 kannst du mit denen nichts anfangen. Genau, und dann werden die ja irgendwie schon um 8:30 oder 8 irgendwelche Klassenarbeit vor die Nase gesetzt. Also ich glaube, das wäre wirklich, den tut man echt Unrecht. Also ich glaube,
du meinst aber, mit der Schule vor allem.
Ja, mit der Schule, aber das ist natürlich auch wieder, es gibt dieses System, diese Sozialsysteme und wir müssen alle pünktlich in der Arbeit sein. Also muss die Schule auch so früh anfangen, damit die Kinder irgendwie aufgeräumt sind quasi. Und ich glaube, das muss man, wird man irgendwie zunehmend auch hinterfragen dürfen.
Ja, interessant. Ja. Also ich meine, ist ja wirklich auch schon, wird ja auch immer häufiger hinterfragt, zugegebenermaßen. Also hört man jetzt sehr häufig, würde ich sagen. Aber ich glaube, bis sich das ändert, ja, glaube ich, wird noch viel, viel Zeit vergehen. Ja, aber spannend, spannend. Also du sagst, Chronotyp gibt's, aber kann man auf jeden Fall beeinflussen. Ja, interessant. Also wie gesagt, ich bin da immer so ein bisschen, ich habe da immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit gehabt, weil ich bin eigentlich, ich werde als leichter Spättyp identifiziert, aber ich kann mich genauso 9 Uhr ins Bett legen, wenn ich...
Ja, aber wenn du müde bist und schlafen kannst, genau, dann ist doch wunderbar. Ja?
Nee, ich beschwere mich eh nicht. Nein, das.
Nein, aber was ich halt wichtig finde ist, und das ist für die Hörer vielleicht auch interessant, dieses Drama rauszunehmen. Also ich meine mit diesen Tracking-Systemen und so weiter und den ganzen Supplement und was da alles gehypt wird, auch über Social Media, denkst du ja, du bist irgendwie der große Loser, wenn du jetzt nicht richtig schläfst oder wenn du keine Supplemente nimmst oder wenn du nicht ein Whoop-Armband oder was auch immer hast. Und ich glaube, so einfach zu sagen, so, ey, was ist mein Bedürfnis? Wann bin ich richtig müde und was tut mir gut beim Schlafen? Dem noch viel mehr folgen zu können, als mit allen möglichen Sachen analytisch ranzugehen, ist, glaube ich, viel wichtiger.
Das ist eigentlich eine coole Überleitung. Wir könnten eigentlich jetzt mal besprechen, was glaubst du, was ist der größte Hebel für die Schlafhygiene? Dass man wieder besser einschlafen kann. Also viel, ich meine, es haben ja wirklich, was, ich habe das jetzt 1000 Mal in der Vorbereitung gehört, ja, irgendwie 40% der Deutschen haben Probleme mit dem Schlaf, oder? Und was glaubst du, ist bei den meisten der größte Hebel? Aus deiner Erfahrung, auch aus dem Coaching.
Ich werde im Fernsehen wird man ja auch oft gefragt, so der super ultimative Schlaftipp, Herr Dr. Schlott. Und den gibt's natürlich nicht wirklich, weil es einfach wirklich ganz, ganz viele Faktoren sind, die natürlich eine Rolle spielen. Aber so um das so zu vereinfachen, ist, sage ich dann ganz oft, 8 Stunden Feldarbeit. oder Waldarbeit, ja.
Das ist stark,
ja. Und, okay. Und was steckt jetzt dahinter? Wir haben immer noch ein Steinzeitgehirn. Und also die letzten, keine Ahnung, 100.000 oder sonst wie Jahre hat sich unser Gehirn nicht wirklich verändert, weder anatomisch noch funktionell. Aber was sich verändert hat, ist unsere Umwelt mit 200, 300 Jahren Industrialisierung, mit elektrischem Licht, mit Digitalisierung, jetzt nochmal eine Wahnsinnsbeschleunigung mit diesen ganzen KI-Themen und so weiter. Das heißt, unser Gehirn kommt eigentlich wirklich gar nicht mehr so richtig mit. Und diese Elemente, die früher unser Leben ausgemacht haben, war zum Beispiel Sonnenlicht oder Tageslicht. Es ist irgendwann hell geworden, es war der Lichtimpuls fürs Gehirn, irgendwann aufzuwachen und in diese Welt wieder wahrzunehmen und in diese Welt einzutauchen. Und das Sonnenlicht hat halt dann abends eben auch eine Rolle gespielt, dass es wieder irgendwie gedämmert hat, dunkel geworden ist und Melatonin freigesetzt wurde und die Leute sich wieder ins Bett gelegt haben oder hingelegt haben. Das ist ein ganz wichtiges Element. Das zweite Element ist Bewegung. Auch die hat eine ganz, ganz große Rolle für unsere Vorfahren gespielt, weil die mussten jeden Tag 15, 20 Kilometer zurücklegen, um ihr Überleben zu sichern. Das heißt, um Futter zu finden, um zu jagen, um auch mal zu kämpfen oder auch mal irgendwie wegzulaufen. Ja, das wird immer zu sehr auf diesen Fight- und Flight-Modus beschränkt, weil genau das andere mit dem Futter und Wasserquellen oder sonst was zu finden, halte ich für genauso wichtig. Aber auch dafür waren unsere Stresssysteme absolut hilfreich. Und diese Muskelkontraktion sorgt halt dafür, dass Myokine freigesetzt werden. Ich glaube, mittlerweile kennt man über 500 Myokine, die eine ganz wichtige Rolle für den Stoffwechsel spielen, die für Hirngesundheit wichtig sind, aber eben auch sowas wie Bettschwere. Und wenn du diese Elemente schon mal integriert hast in deinen Alltag, also irgendwie mal zu gucken, wann, dass ich ein bisschen Tageslicht kriege und wenn es ein Mittagsspaziergang ist und abends vielleicht nochmal kurz raus, dass ich mich bewege und wenn es ein Spaziergang ist, natürlich auspowern ist nochmal besser, vielleicht 2-3 Mal in der Woche, dann tust du schon eine ganze Menge. Das nächste ist, unsere Vorfahren, wenn die auf dem Acker waren oder so, dann haben die auch irgendwie ein gutes Stressmanagement gehabt. Ja, weil die haben sich bewegt und haben diesen Stress auch irgendwie...
Gar kein Stressmanagement, aber es war halt auch kein äußerer Stress wirklich da. Ne?
Ja, weiß man nicht. Also die haben vielleicht auch nicht so viel Geld gehabt oder hat man vielleicht nur Rüben geerntet und brauchen, muss noch gucken, wo die Kartoffeln herkommen oder das Fleisch herkommt. Also keine Ahnung. Aber trotzdem, durch die Bewegung ist ja auch ein wahnsinnig gutes Element, um irgendwie auch aus dem Stress wieder rauszukommen, um mal tief durchzuatmen, um auch den Vagus dann irgendwie mit der Entspannung, die sich dann anschließt, zu aktivieren. Und ich glaube, das sind schon die Elemente, die eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ich glaube, unser Alltag ist einfach viel zu dicht gepackt. Auch dieses Jagen ständig Ergebnissen hinterher. So, das kann schon Spaß machen und kann auch einen Kick verleihen. Und es gehört bestimmt auch dazu, auch Erfolgserlebnisse zu haben. Aber viele Leute fühlen sich ja belastet mit dem Druck, der da ist. Egal, ob das jetzt ein Zahlendruck in der Arbeit ist, ob das eine permanente Erreichbarkeit ist, permanent E-Mails beantworten zu müssen. Und dann auch irgendwie noch sozusagen sozial zu gucken, dass man die Kinder pünktlich irgendwie abholt, dass man im Stau steht, dass es nicht vorwärts geht und. Ich glaube, das sind schon eine ganze Menge Stressfaktoren, die dazu führen, dass unbewusst tatsächlich die Nebennierenrinden ganz schön feuern und das Cortisol halt auch dem Melatonin entgegensteht oder dem gesunden Schlaf entgegensteht.
Genau, ja, Melatonin hatten wir gleich am Anfang gar nicht erwähnt. Melatonin ist natürlich das Hormon, was vorm Schlaf hochreguliert wird, prinzipiell. Und dann, wenn es an einem hohen Punkt angekommen ist, wird man natürlich sehr müde, mhm, ne? und wird in den Schlaf quasi eingeleitet. Cortisol ist eigentlich das willst du abends niedrig haben und das willst du dann morgens. Dann kommt dann der Cortisol-Spike, der physiologische Cortisol-Spike. Ist auch assoziiert mit einem physiologischen Zucker-Spike sozusagen. Also es führt auch dazu, dass mehr Blutzucker ausgeschüttet wird. Und dann wird man eben morgens wach. Und das sind so diese beiden eigentlich Gegenspieler, würde ich sagen, die wichtigsten, oder? Wichtigsten Hormongegenspieler jetzt für den Schlaf. Oder würdest du noch was hinzufügen?
Weil das hatten wir vorher noch vergessen, das Melatonin. Also das Interessante ist tatsächlich, dass Melatonin ja ist ein Hormon, was eigentlich ein Dunkelhormon. Es wird freigesetzt, wenn es dunkel wird. Erstmal. Und dann ist es natürlich ein Hormon, was sozusagen den Tag-Nacht-Rhythmus mit beeinflusst, Körpertemperatur, Blutdruck, Stoffwechsel und so weiter. Aber es ist nicht so ein richtiges Schlafhormon. Mhm. Aber es sorgt halt dafür, dass dann im Verlauf halt mit GABA und was sonst weiter an Neurotransmittern, die eher dämpfend wirken, noch mit aktiviert wird.
Okay, verstanden.
Ja, und für Schlafdruck ist zum Beispiel Adenosin noch ganz wichtig.
Stimmt, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt.
Ja, also und da kommt, also Glycin ist ja auch irgendwie Neurotransmitter, der eigentlich eine Aminosäure, aber die halt auch da irgendwie eine gewichtige Rolle spielt. Und das muss halt alles irgendwie stimmen.
Ja. Also, dann lass noch mal kurz zurückrudern zu den größten Hebeln. War ja vor allem das Licht, und das Licht ist ja auch wiederum mit dem Melatonin super wichtig. Wie kann man das jetzt im Alltag dann aber machen? Stell dir mal vor, oder du weißt es ja eh, die meisten Leute, auch du in der Klinik, du bist ja eigentlich den ganzen Tag nur drin, hast eigentlich überhaupt keinen wirklichen Connection zur Außenwelt oder auch zur Natur, oder? Wie kann man das so ein bisschen biohacken vielleicht, also auch morgens und abends?
Also ich würde morgens, kann man jetzt im Sommer auf jeden Fall gucken, dass man 10, 15 Minuten irgendwie rausgeht.
Stimmt.
Bevor man in die Arbeit fährt, 10 Minuten Spaziergang, oder man integriert es in den Arbeitsweg, fährt mit dem Fahrrad oder steigt eine U-Bahn-Station früher aus, dann hat man sogar noch ein bisschen Bewegung und bekommt einfach natürliches Licht. Dann kann jeder gucken, wo kann ich in der Arbeit mal irgendwie 10, 15 Minuten vielleicht rausgehen und Licht tanken. Ja, jede Zigarettenpause ist irgendwie akzeptiert. ist doch so. Ja, irgendwie, wenn du sagst, ich gehe mal eine rauchen, ja, ist klar, der ist eine rauchen. Aber wenn du sagst, ich gehe mal ein bisschen Licht tanken oder eine Runde atmen, ist ja auch noch so ein Ding.
Was ist mit dem los?
Genau. Ja. Aber diese Zeit, die müssen, also warum nehmen wir uns die nicht? Ja, da denkt man irgendwie so, nee, das ist nicht akzeptiert oder das hat keinen Wert in irgendeiner Form. Dabei schadet ja die Nikotinpause eigentlich eher nur. Das ist ja auch interessant, beim Rauchen sich anzugucken, was ist denn eigentlich, viele gehen ja rauchen, um mal kurz zu entspannen.
Ja.
Was ist der entspannende Teil beim Rauchen?
Ja, wahrscheinlich das Rausgehen dann, aber das Rauchen
das
selber.
Das ist bestimmt gut, das Atmen.
Okay, ja stimmt, klar, du
ja, fokussierst dich auf das Atmen. Ja, ich atme tief ein und dann atme ich langsam aus und lass den Rauch so irgendwie, wird ja auch von einigen dann irgendwie noch so sehr zelebriert.
Ja.
Aber dieses langsame Ausatmen ist ja was den Vagus aktiviert, beziehungsweise Parasympathikus, also was einen in die Entspannung bringt. Insofern ist das zum Beispiel auch was bei der Raucherentwöhnung irgendwie so ganz, für mich immer ganz vorne steht, ist irgendwie den Leuten erstmal zu zeigen, dieser entspannende Effekt durchs Atmen, den kann man auch ohne Zigarette tun.
Ja,
klar. Also, und, klar. Und das ist aber auch, wenn du dann sagen würdest, ich gehe mal eine Runde atmen, würde auch jeder in der Arbeit sagen so, hä?
Ja, hier natürlich nicht in unserem Umfeld.
Ne? Ja, genau, aber, weil könnt ihr ja Vorreiter sein. So. Wir machen Atempause. Ja. Und also insofern, ich glaube, das ist was, wenn man so gesunde Routinen etablieren will, dann ist das was einem gut tut und also wird auch jeder bestimmt erleben persönlich und was auch anderen gut tun wird. Klar. Also morgens also
tagsüber
gucken,
auch einfach mal
wo kann ich 10, 15 Minuten rausgehen?
Ja.
Und das nächste ist irgendwie auch mit der Mittagspause bewusster umzugehen. Muss ich da wirklich dann irgendwie die Currywurst oder oder die Pizza oder den Schweinsbraten oder so zu mir nehmen, der ja irgendwie eher schwer im Magen liegt? Oder kann ich vielleicht was Leichtes essen, irgendwas Proteinreiches und brauche nur 10 Minuten und habe nochmal 20 oder 30 Minuten für einen Spaziergang oder für einen Nap?
Und der dich dann auch wieder ein bisschen runterbringt, der dich auch nochmal wieder reaktiviert. Oder?
Genau, und abends zum Beispiel ist es auch total gut, im Abendlicht, also in der Abenddämmerung spazieren zu gehen, ja. Weil morgens haben wir ja eher dieses Licht im blauwelligen Bereich, was sehr aktivierend wirkt, und abends haben wir eher so ein rötliches Licht, was eher beruhigend auch auf uns wirkt. Ja? Auch das Licht, was jetzt irgendwie früher unsere Vorfahren am Lagerfeuer hatten. Ne? Deshalb ist das ja so gut, in die Glut zu gucken, weil das irgendwie auch beruhigend wirkt.
Und was ist jetzt, wenn ich im Winter bin und es ist dunkel?
Ja, ist eine Herausforderung, ne? Klar. Also das eine sind Tageslichtlampen, definitiv besser als nichts. Also habe ich auch
am Aber vergleichbar direkt, mit echter Sonne aus deiner Sicht?
Naja, Sonne ist ja, wenn du richtig einen richtig knalligen, hellen Sonnentag hast, dann hast du ja irgendwie fast 100.000 Lux. Bedeckter Tag ist deutlich weniger, da hast du vielleicht noch 10.000 oder 20.000, und über diese Lampen kriegst du halt auch 10.000 Lux hin.
Okay.
Also ich hab wirklich jetzt seit einer Weile, weil ich sehr viel durch ein Buchprojekt am PC saß, habe ich tatsächlich direkt nebendran eine Tageslichtlampe stehen, die ich gleich morgens anmache.
Okay, ja, super. Ja. Habe ich natürlich auch sowas, aber nutze ich gar nicht so häufig, muss ich ehrlich sagen, weil es irgendwie dann immer so umständlich ist morgens. Ich weiß auch nicht.
Okay.
Aber ich habe mir dafür im Schlafzimmer extra eine Lampe installiert, die sehr, sehr hell ist, die ich mir dann morgens immer anhämmere, und dann geht das ganz gut. Und abends, was ist, wenn ich jetzt jemand bin, der muss halt einfach noch, ich arbeite bei McKinsey und bin einer von den armen Leuten, die super viel arbeiten müssen, und ich arbeite bis 9, 10 Uhr abends am Laptop und baue noch Präsentationen. Was mache ich jetzt?
Kenne ich auch. Das ist ja eine Situation, wo man dann irgendwie wirklich eine Lösung finden muss. Also wo man nicht sagen kann, ist jetzt nicht so sinnvoll, auch mit unserem eigenen Biorhythmus vereinbar, sondern muss man irgendwie gucken, wo sind die Möglichkeiten und die Lösungen. Und ich finde tatsächlich, mit der größte Hebel sind tatsächlich Atemübungen, um in die Ruhe zu kommen. Mir da wirklich mal dann abends noch 10, 15 Minuten zu nehmen. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Also eines bekannteste ist ja Box Breathing.
Ja, voll. Also 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden halten und so weiter.
Genau, ja, genau. Und das kannst du auch mit 5 Sekunden oder mit 7 Sekunden machen, um dann irgendwie einfach etwas längere Phasen einzubauen. Das nächste ist halt irgendwie 4, 7, 8. Gibt es irgendwie unterschiedliche Bezeichnungen oder 4-8. Das heißt eigentlich nur, ich atme ein und zähle bis 4 und atme doppelt so lange aus. Mit der 7 heißt halt, ich atme 4 Sekunden ein oder zähle bis 4 beim Einatmen, halte die Luft an bis 7 und dann atme ich bis 8 aus. Also, und es sollte eigentlich nur das Ausatmen sehr lange sein, also deutlich länger sein als das Einatmen, weil ich darüber halt dann auch wieder durch Zwerchfellaktivierung vom Sinusknoten und so weiter eher den Parasympathikus aktiviere und sich sozusagen diese Aktivierung dann eben auch aufs Mindset beziehungsweise auf wie wir uns fühlen auswirkt und auch aufs Gehirn eine beruhigendere Wirkung hat. Also, und dann kann ich halt beim Atmen zum Beispiel mich entweder nur auf den Luftstrom beim Einatmen und Ausatmen fokussieren, also einfach nur spüren, wie fühlt sich der Luftstrom beim Einatmen an und beim Ausatmen. Ganz gut ist halt dabei, die Augen zu schließen, weil die Wahrnehmung dann noch ein bisschen besser wird und der Fokus mal aus der ganzen Gedankenwelt rausgeht. Wir Menschen denken ja den ganzen Tag und wir analysieren und reflektieren und ziehen schlaue Rückschlüsse und so weiter. Ja. Aber wirklich einfach mal sozusagen da oben im Oberstübchen mal Ruhe einkehren zu lassen, kannst halt einfach helfen, den Fokus woanders hin zu verlagern. Oder das mache ich zum Beispiel ganz oft bei meinen Vorträgen, da hast du dann irgendwie 300 Führungskräfte sitzen und wie man denkt, diese Übungen sind ja eigentlich viel zu banal, aber da kehrt eine Ruhe ein und eine Sehnsucht nach Ruhe. Es ist echt unglaublich. Und was die machen ist, dass sie einfach nur eine Hand auf die Bauchdecke legen, auch Augen schließen und dann tief einatmen durch die Nase und dann und wirklich in den Bauch einatmen und dann nur spüren, wie sich die Bauchdecke hebt und wie die Bauchdecke sich wieder senkt beim Ausatmen. Ja, und einfach nur dieses Gefühl in der Hand. Wie fühlt sich das an beim Einatmen? Und wie fühlt sich das wieder an beim Ausatmen? Ja. Das ist crazy, weil das ist einfach nur den Fokus verlagern. Ja, es ist quasi in den Körper gehen. Wir nennen das auch neudeutsch Embodiment. und dann kannst du das halt noch weiterführen. Also ich mache halt bei den Vorträgen auch immer gerne noch so einen kleinen Ausflug in so einen Bodyscan, wo du einfach über Fokus in den Körper, über Schulter entspannen, Arme entspannen, Hände entspannen, Finger entspannen, einfach nur eine ganz andere Körperwahrnehmung kriegst. Also
du wirst quasi durchgeführt, oder? Und dir wird gesagt, okay, entspann jetzt mal deine Hände.
In meinem Buch sind zum Beispiel 2 QR-Codes für so Trance
drin. Ah, ne? Sehr gut, da musst du das Buch natürlich kaufen, das ist ja eh klar. Spannend. Also du sagst eigentlich, dass das Wichtigste, oder bei den meisten Leuten dreht sich eigentlich der Kopf halt einfach viel zu viel, auch dann, wenn man halt so spät noch arbeitet.
Ja, genau.
Und das siehst du auch in deinem Coaching einfach
am meisten. Ja, genau, und Atmung ist wirklich ein super Zugang zum Körper, um überhaupt wieder in den Körper zu kommen. Also wenn die Leute Tastüberzeit haben oder so, dann lasse ich die ja auch irgendwie schaukeln oder Trampolin hüpfen, ne?
Ja.
Weil das irgendwie super hilft, um aus den eigenen Dramen irgendwie so rauszukommen. Also weil Trampolin hüpfen ohne Lachen geht nicht.
Ja.
Sehr gut. Guck, was passiert? Ich erzähle nur davon und es hat schon eine Reaktion, obwohl wir nichts gemacht haben.
Ja.
Außer, dass du einmal ganz kurz in dieser Welt warst. So, wie fühlt sich das eigentlich für mich an, wenn ich Trampolin hüpfe?
Ja, stark.
Das sind, finde ich, gute Tools. Jetzt, wenn du zu Hause ein kleines Trampolin hast, so kann das natürlich auch irgendwie helfen. Oder wenn du rausgehen kannst und da von deinen Kindern oder so da noch ein Trampolin steht. Und eine zweite Sache, die ich mega finde, ist in die warme Badewanne legen.
Okay.
Also wenn die Jungs wirklich noch bis 21 oder 22 Uhr hart arbeiten, warme Badewanne, weil Wasser ist so ein ursprüngliches Element. Wo kommen wir her? Aus dem Wasser.
Klar, auch im
Mutterleib sind wir gepaddelt und geschwommen und es ist für die meisten Menschen auf jeden Fall ein absolut angenehmes Element. Sorgt auch dafür, dass ein bisschen Oxytocin und so weiter freigesetzt wird. Und was halt ganz wichtig ist, um wirklich erholsam zu schlafen, brauchen wir unsere Körpertemperaturregulation. Und für einen Tiefschlaf muss die Körpertemperatur am besten irgendwie so fast einen Grad Celsius abfallen können.
Ja.
Und über warmes Wasser induzierst du eher so einen Kühleffekt. Ja, wenn du in Kältebad gehst, dann sagt der Körper.
Man sagt ja auch hier, Sauna soll ja auch super sein.
Genau, das geht auch super. Ja. Also für mich und meine Klienten funktioniert warme Badewanne schon, weil nicht jeder hat eine Sauna und vielleicht auch nicht jeder eine Badewanne, aber dann geht auch eine warme Dusche. Mit der kann ich mir rituell auch noch so den Tag abspülen, alles, was da an negativen Zahlen und Stress und so weiter ist.
Ja.
Ne? Kann ich irgendwie so abspülen. Aber das Wichtige ist halt wirklich, diese Körperregulation so ein Stück zu aktivieren, dass es eher Richtung Kühlen geht, weil dann fällt es leichter, in den Tiefschlaf zu kommen.
Andersrum, jetzt im Sommer will man natürlich gerne sich abends auch mal kalt abduschen, oder? Weil die ganze Stadt heizt sich ja unfassbar auf. Würdest du dann wahrscheinlich nicht empfehlen?
Nein, dann eher lauwarm. Also kannst ja mal ausprobieren. Wie fühlst du dich, wenn du dich richtig kalt abduscht? Und da wird eher Wärme produziert, weil der Körper sagt sich ja so, jetzt ist kalt, also warme Konstruktion und so weiter. Ein warmes Element sorgt eher dafür, dass dann Wärme auf Dauer abgegeben wird.
Genau, man will ja vom Schlaf abkühlen, also auf jeden Fall eher warm duschen, obwohl es sich erstmal kontraintuitiv anhört.
Ja,
oder?
Genau.
Aber das hilft tatsächlich besser. Ja, spannend. Und was ich auch wirklich noch interessant fand bei dir, du ja als schulmedizinischer Chefarzt, so rum, du machst auch Hypnose. Und das fand ich wirklich interessant, weil das sieht man nicht so häufig, ne? Und Hypnose ist schon was, womit ich auch selber noch nie so Touchpoints hatte. Und das lernst du ja auch nicht irgendwie im Studium oder so. Also hast ja gar keine Touchpoints mit. Und ich kenne auch wenig Leute, die es schon gemacht haben. Alle sind aber, die es schon gemacht haben, sind super überzeugt davon und sagen, hey, das ist mega cool. Erklär mal so ein bisschen, wie bist du zu der Hypnose gekommen und wie läuft Hypnose eigentlich ab? Das ist ja tatsächlich eigentlich gar nicht unbedingt so, dass man dann irgendwie auf einmal weg ist oder dass man mit so einem Schnipsel einfach mal weg ist oder so, sondern es ist tatsächlich auch manchmal so, dass man Hypnose eigentlich gar nicht merkt, oder? Also, aber führ uns da vielleicht mal kurz ein bisschen durch für Dummies.
Für Dummies.
Für Dummies, ja.
Wo fange ich da an? Also gelernt habe ich das tatsächlich irgendwann im Rahmen dieser Ausbildungen, die ich damals halt irgendwie hauptsächlich für diese Führungsskills gemacht habe, war das halt irgendwann auch ein Bestandteil davon. Und ich fand das halt ein super Tool. Ich bin selber total gut zu hypnotisieren. Also ich bin sofort weg, wenn jemand irgendwie die Stimme ein Stück verändert und die Körperwahrnehmung verändert. Und das ist es letztendlich auch. Es ist, glaube ich, einfach ein Verändern der Aufmerksamkeit oder des eigenen Fokuses. Und den richtest du halt eher nach innen. Und dann hängt es halt irgendwie sehr davon ab, was jetzt sozusagen der Auftrag ist. Also ich kann eine Entspannungstrance machen, ich kann jemanden unterstützen, Ressourcen zu aktivieren, im Sport zum Beispiel ein Riesending, Ich kann Ängste, Phobien, was weiß ich, mit Hypnose bearbeiten, wenn sich das im Gespräch herausstellt, dass das jetzt ein Engpass ist oder ein Problem ist und jemand da eine Verbesserung erfahren möchte. Das hat aber wenig mit Showhypnose zu tun. Genau. Ja, weil da, das ist natürlich auch eine Form von Hypnose, da veränderst du auch einen Fokus bei jemandem. Aber dann ist irgendwie so die Frage der inneren Haltung oder der Motivation irgendwie so, wenn der Hypnotiseur selber super gelten möchte und gut aussehen möchte, dann lässt er den Klienten halt irgendwie irgendeinen Quatsch machen, was aber irgendwie teilweise auch unangenehm ist oder so. Ja. Das ist nie für mich die Motivation. Wenn, dann ist es wirklich ein tiefes Vertrauensverhältnis da und dann kann man das zum Besten seines Gegenübers nutzen. Mhm. Und ja, das ist irgendwie schwer greifbar und wirkt auch so ein bisschen, wie Hokuspokus oder so. Mhm. Aber mittlerweile kann man tatsächlich auch über funktionale Bildgebung und so weiter ganz gut rausarbeiten, welche Areale im Gehirn aktiviert werden und was es halt im Gehirn auch macht oder was ich damit auslösen kann. Und unter anderem kann ich es halt nutzen ja in der Schmerztherapie. Wo ich tatsächlich zeigen kann, dass irgendwie Schmerzverarbeitung und die Zentren, die durch Hypnose aktiviert werden, dass die eine gleiche Endstrecke haben, woraus sich erklären lässt, deshalb ist Hypnose wirksam.
Okay.
Ja, und dann ist es halt so eine Frage, ob der Klient halt Vertrauen zu seinem Coach hat oder zu seinem Psychologen, der mit Hypnose arbeitet und dann guck mal halt, was die Themen sind, die halt irgendwie verbessert werden sollen.
Okay. Und wie läuft das ab? Also wenn du jetzt jemanden in Hypnose bringst, also nur ganz kurzer Rundown, wie läuft das ab? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man also noch nie eine Hypnose gemacht hat jetzt?
Ne? Ja, also weil du, ich wollte noch auf einen Aspekt eingehen, was Gerne. Du vorhin gesagt hast, so dass man es gar nicht merkt. Ja. Also natürlich ist schon jede Form von Storytelling, es kann schon zu hypnotischen Prozessen im Sinne von inneren Suchprozessen stattfinden.
Okay.
Ja, also ein kleines Beispiel war vielleicht vorhin sogar schon, dass dieses Erwähnen von Trampolinhüpfen bei dir so einen kurzen inneren Suchprozess ausgelöst hat. So einen Moment, was hat denn das bei mir gemacht? Habe ich da gelacht? Ja, ich habe volle. Also wenn ich Trampolin hüpfe, würde ich lachen.
Also hast du mich gerade hypnotisiert, ohne dass ich benutze?
Nein, ich habe das ist natürlich Storytelling, ist ja erstmal einfach um eine gute Geschichte, um jemanden, also um eine Beziehung aufzubauen oder so. Aber das kann bereits schon dazu führen und kann schon ein hypnotischer Prozess sein, ohne dass man es jetzt so bezeichnen würde. Ja, und das nutze ich natürlich bei Vorträgen manchmal, dass ich Beispiele erzähle, Geschichten von meinen Kindern, weil halt viele Eltern im Publikum sitzen oder weil die Leute selber mal Kinder waren und irgendwie diese Dinge vielleicht auch erlebt haben. Mhm. Und dann sorgt das halt dafür, dass sie halt irgendwie sehen, so, hey, wow, das kann ich ja leicht bei mir verändern. Mhm. Ja, und dafür kann ich es halt auch nutzen. Und manchmal mache ich auch Experimente mit den Leuten, aber dann greife ich mir keinen Einzelnen raus, sondern mache das dann mit der ganzen Gruppe, ohne dass sich da irgendjemand outen oder zeigen oder aufstehen muss oder so. Okay. Genau, und wenn du jetzt aber im geschlossenen Raum zu zweit bist, dann ist natürlich ein Prozess, wo du einfach versuchst, eine absolute angenehme Atmosphäre für dein Gegenüber zu erzeugen. Und dann fängst du halt an, den so Stück für Stück in die Entspannung zu führen. Und dann über das, was als Themen da ist, über Suggestion oder sowas, dann halt Leuten mitzugeben. Also ich nutze es zum Beispiel ganz oft, wenn ich merke, Patienten kommen aufgeregt in die Anästhesie-Einleitung, dass ich dann einfach das Sprechtempo verändere und die Inhalte auch verändere. Ja, ich kann ja irgendwie, ich kann den Leuten sagen, so, wir legen jetzt noch eine Infusion und das sticht jetzt richtig und tut richtig weh und dann merken sie das Narkosemittel und das brennt so ein bisschen und gleich hauen wir sie weg und so weiter. Oder ich sage denen halt, ja, sie merken vielleicht, dass es etwas frisch auf der Haut wird. Wir desinfizieren die Haut nochmal und dann legen wir ihnen eine Infusion. Das werden sie vielleicht merken. Und jetzt bekommen sie noch eine Sauerstoffmaske und sie dürfen einfach diesen wunderbaren Sauerstoff nochmal tief ein- und wieder ausatmen. Damit füllen wir ihren Körper auf.
Also ich muss ja dringend bei dir.
Und unterstützen sehr gut die Wundheilung. Und das war so witzig, weil ich habe das natürlich irgendwann mal gelernt. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, muss es jetzt ja auch mal üben. Und dann habe ich das halt irgendwie angefangen, bei Narkoseeinleitungen zu üben, ohne jetzt aber die umstehenden Menschen irgendwie so zu warnen und die Anästhesiepflegekräfte. Also da waren irgendwie wirklich zwei oder drei dabei, die sind total weggekippt. Irgendwie, wo ich gesagt habe, hey, so, hallo, sie sind nicht gemein.
Ja, spannend, okay.
Also, ja. Aber da habe ich dann auch gedacht, so, nee, du musst die Leute dann schon mitnehmen. Also habe ich dann eine Fortbildung gemacht und den Leuten erklärt, was ich da mache und damit das dann auch klarer wird.
Ja, ich meine, ist schon cool. Also ich meine, man ist es ja in der Klinik wirklich auch eigentlich genau andersrum gewohnt, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Also
ja, du kannst
ist
in der Klinik
sehr,
so viel,
sehr forsches Klima. Ne?
Ja, aber, du, aber das ist ja, das, da geht es ja nur um, wo ist der Fokus und wie nehme ich Umwelt wahr und wie kann ich mich auf den Patienten bestmöglich einlassen. Ich habe zum Beispiel, als ich in Tölz angefangen habe, habe ich mich mal auf einen OP-Tisch gelegt und habe mich da mal durchfahren lassen. Durch den Flur und durch die Einleitung und in die Einleitungen und so weiter. Und du nimmst die Welt ja komplett anders wahr.
Total.
Ja, weil du bist Patient, du hast Angst, was wird da jetzt operiert und passen die wirklich gut auf mich auf und wache ich wieder auf und kommt nachher noch irgendeine böse Diagnose und dann bist du auch noch, du glotzt nur in Neonröhrenlicht, also was ja extrem unangenehm ist und so, und dann haben wir halt angefangen, in den Einleitungen halt indirekte Beleuchtungen zu installieren und dann haben wir angefangen, Bilder oben an die Decke zu dübeln, ja, ich hätte am liebsten Flachbildschirme gehabt, aber es ging irgendwie dann nicht und dann haben wir zumindest irgendwelche Bilder aus der Toskana oder aus der Südsee da und die Patienten kommen da rein und merken so plötzlich, hey, ist indirektes Licht, also ich werde nicht angestrahlt von irgendwelchen hellen Neonröhren, sondern ich habe indirektes Licht und ich gucke auf eine angenehme Szenerie und da sind irgendwie viele, die sagen so, wow, das ist ja total angenehm und da war ich gerade im Urlaub oder also hast du sie in einer anderen Assoziation. Also man muss schon aufpassen, weil wir haben auch Bilder irgendwie so mit einer Hängematte übers Meer, also so an so einem weißen Strand. Und ich habe tatsächlich mal jemanden gehabt, der wäre mir fast mal OP-Tisch gesprungen, weil der ein beinahe Ertrinken erlebt hatte. Also war es tatsächlich gerade die falsche Assoziation. Okay. Also muss man aber dann einfach ehrlich mit sich selber sein oder gucken, dass es auch irgendwie sozusagen passt. Ne? Aber das sind so alles Dinge, wo du schon irgendwie dich auf jemanden einlassen kannst, um die Welt anders wahrzunehmen und dann, dass die Leute dir dann auch folgen in einer hypnotischen Begleitung zum Beispiel, in einer Anästhesieeinleitung.
Okay, also ich meine, da sind wir eigentlich schon so auf dieser Basis von Hypnose eigentlich angekommen, auch wenn man das gar nicht so damit assoziieren würde, glaube ich, im Alltag, oder?
Genau.
Das finde ich immer so spannend, wenn ich das dann höre und was man eigentlich da alles schon machen kann.
Genau, aber cool. Ich nutze es natürlich auch, um, wenn Leute jetzt irgendwelche Angststörungen oder sowas haben, um sowas aufzulösen, damit die dann wieder besser schlafen können. Oder ich kann sogar, ich werde ja immer gefragt, was macht denn ein Schlafcoach? Dann sage ich immer, ich halte Händchen, bis die Leute eingeschlafen sind. Aber du kannst natürlich auch sowas nutzen, jetzt digitalisiert natürlich, dass die halt irgendwelche Trancen haben, mit denen du sie so hypnotisierst, dass sie dann irgendwie so tiefer und tiefer entspannt und wunderschön einschlafen.
Ah, die Stimme, da können wir richtige ASMR-Session hier noch machen. Mega. Was nutzt du in deinem Coaching gar nicht? Eigentlich sowas wie so Medikamente, das machst du nicht, oder? Also da bist du ganz raus, auch bei den Sportlern, die du coachst.
Nee, das ist ja immer so ein bisschen dieser Widerspruch, so hä, Anästhesie, Anästhesie ist künstliches Koma. Ja. Also ist was man eine Bewusstlosigkeit, die man herbeiführt, damit OPs stattfinden können. In dieser Schlafseite, wenn ich als Schlafexperte, als Redner und so weiter unterwegs bin, dann geht es mir wirklich um den erholsamen, natürlichen Schlaf.
Okay. Also auch so Sachen wie Trazodon, ja eher so einfach schwer machen, also noch nicht so klassische.
Ja, es ist ein Antidepressivum, was aber auch eine ordentliche Schläfrigkeit auslösen kann. Ne?
Ja,
es ist ja, glaube ich, ist das nicht durch Peter Attia jetzt irgendwie durch seinen
Podcast? Ja, das sagen wir, da reden die alle drüber.
Ja, genau, es ist so eher niedrig dosiert.
Genau.
Ich finde erstmal wirklich, wirklich wichtig zu gucken, wie kann ich dann meinen persönlichen, natürlichen Schlaf wieder so erlernen oder so regulieren, dass ich einfach wirklich auch morgens das Gefühl habe, ich wache auf. Und wir wissen ja so genau gar nicht, was diese ganzen Stoffe machen. Ja, es gibt irgendwie Studien, da kann man jetzt, glaube ich, nicht spezifisch sagen, welche Medikamentengruppe das ist, aber wenn Leute Schlafmittel regelmäßig nehmen, dass Tumorraten hochgehen.
Mhm. Ja, spannend. Aber meinst du, das sind dann so Benzodiazepine gewesen?
Wahrscheinlich, ja.
Weil das kannst du vielleicht noch mal erklären, da schläft man ja eigentlich nicht wirklich so richtig. Ne? Da sind ja keine klassischen Schlafphasen so gut.
Ja, die verändern die Schlafarchitektur. Genau. Und Leute sind zwar weg, aber es sind ja schon fast Medikamente, die Richtung Narkosemedikamente nehmen, die ja auch über den GABA-Rezeptor wirken. Hat ja unterschiedliche Andockstellen. Aber das sind schon fast eher Narkosemedikamente. Aber die verändern halt irgendwie tatsächlich die Schlafarchitektur, sprich Tief- und REM-Schlaf, sodass ich davon eigentlich eher abraten würde. Und dann hat es natürlich irgendwie, also Benzos haben natürlich ein hohes Suchtpotenzial. Du kriegst die Leute da echt schlecht wieder weg. Und was ich wirklich, wir sind ja beide auf diesen ganzen Longevity-Konferenzen irgendwie auch unterwegs. Aber wenn man das vor dem Gesichtspunkt sieht, dann sind die echt kontraproduktiv, weil diese Sturzgefahr zum Beispiel deutlich erhöht ist. Ja, die alten Leute haben dann irgendwann nachts Harndrang, dann müssen sie zur Toilette, dann ist die Koordination eingeschränkt durch diese Medikamente, dann bleiben die irgendwo an der Teppichkante hängen oder an irgendeiner Schwelle, fallen, Schenkelhalsfraktur, und das ist ja oft irgendwie so der Beginn von irgendwie, dass dann so eine Spirale losgeht. Dann sind die nicht mehr richtig mobil oder fangen sich noch irgendeine Lungenentzündung ein oder so, und dann ist es mit der Langlebigkeit nicht mehr so weit her.
Genau, ja, nee, voll. Das ist ja
echt so die klassische Story. Das machen auch Antidepressiva teilweise, dass wirklich die Koordination eingeschränkt ist, dass auch am nächsten Morgen so dieses Gedächtnis oder bis die Konzentration wieder voll da ist, irgendwie, dass das alles irgendwie deutlich eingeschränkt sein kann.
Also du hast da auch nie selber mal was genommen, um irgendwie den Schlaf
zu machen. Ehrlicherweise steht sogar in dem Buch drin. Also in der Zeit habe ich tatsächlich mal so ein paar Sachen ausprobiert, weil ich mal wissen wollte, wie fühlt sich das überhaupt an, also um auch irgendwie drüber schreiben zu können, aber das war wirklich so negativ, diese Erfahrung. Natürlich, du hast das Gefühl, du liegst wie so ein Stein im Bett, aber dieses am nächsten Morgen dann irgendwie erstmal zu überlegen, was war denn gestern Abend überhaupt oder so. Okay. Also das finde ich schon echt, also fand ich für mich krass zu erleben, und insofern ist das für mich echt keine Option. Also es kann mal sein, dass es mal irgendwie durch eine Reise oder durch ein traumatisches Erlebnis sein kann, dass man mal irgendwie wirklich schlecht schläft, wo ich sagen würde, okay, dann nimm das mal für 1-2 Nächte. Aber dann aber nichts Dauerhaftes.
Und das war bei dir, waren das dann Benzos oder was war das, was du da getestet hast?
Ja, ich habe, Lorazepam, glaube ich, war es. Okay. Und dann Mirtazapin, Vivinox, glaube ich, ist ja so ein
also schon einiges probiert,
sehr gut. H1-Blocker oder so, ne? Genau, ein bisschen was haben wir schon.
Genau. Ja, spannend. Ja, aber so muss der Arzt halt auch mal selber testen, finde ich ja gut. Also am Ende kann man wenigstens drüber reden, wie es sich anfühlt, oder?
Ja, aber in diesen Biohacking-Szenen dann irgendwie sozusagen zu gucken, wie kann man alles Mögliche so Microdosing-mäßig, weiß ich nicht, ob man da unbedingt Trazodon nehmen muss.
Ja, Trazodon ist auf jeden Fall gerade total im Hype, eben weil es so ein bisschen schwer macht, ne? Du kannst halt wirklich dann auch mal gerade die Leute, die dann auch schon so durchs Arbeiten, glaube ich, auf so eine 6,5 Stunden Schlafroutine runtergehämmert sind und das auch gar nicht mehr so richtig rauskommen, oder? Also fix auch morgens schon aufwachen zu einer fixen Zeit. Die können halt dadurch dann mal länger schlafen wieder am Wochenende. Und das hilft denen schon, aber ist natürlich eigentlich wahrscheinlich nicht die Lösung der Ursache, ne?
Nee, also da würde ich tatsächlich wirklich erstmal gucken, was kann ich alles an natürlichen Faktoren in meinem Leben verändern oder auch wieder ein bisschen mehr einen Zugang zu mir oder den Bedürfnissen meines Körpers zu bekommen, weil selbst auch das wird schon, glaube ich, echt einen Impact haben.
Eben, genau. Ja, cool. Okay, und jetzt machen wir so den nächsten Step. Jetzt gibt es ja Leute, die haben dann vielleicht auch wirklich das alles schon optimiert, was weiß ich. Die haben aber immer noch Probleme. Also die haben wirklich ihre Schlafroutine durch, Schlafhygiene passt, aber irgendwie kommt der Schlaf nicht zusammen. Ich meine, die haben dann vielleicht so dieses besagte Gedankenkarussell, aber vielleicht auch wirklich psychisch einfach Probleme. Sie sind eigentlich erfolgreich, eigentlich passt alles, oder? Aber irgendwie ist der Schlaf halt, der kommt nicht ganz mit. Ne? Wo man vielleicht auch übers Mindset nochmal so ein bisschen, ich weiß, du magst das Wort gar nicht so gern, hast du mir vorhin gesagt.
Ich habe vorhin gemerkt, ich habe es selber benutzt, aber mein Gott. Genau.
aber wie gehst du da vor? Ich meine, du hast ja viele solcher Leute, gehe ich davon aus, und das hast du mir auch mal so ein bisschen beispielhaft erzählt gehabt. Viele wirkliche High-Performer, Leute, die eigentlich echt alles erreicht haben und auch alles erreichen immer noch und trotzdem irgendwie offensichtlich ja so eine gewisse Leere, so eine gewisse Unzufriedenheit in sich haben.
Naja, klar, das ist also oft irgendwie so ein Problem, irgendwie so innere Erwartungen. Welche Erwartungen habe ich mit mich selber? Welche Erwartungen will ich nach außen erfüllen? Dann ist ja, das Interessante ist ja tatsächlich irgendwie so, wenn du das ganze Thema Grübeln oder Gedankenkarussell anguckst, dann finden die Sachen ja entweder in der Vergangenheit statt, dass ich mich über Sachen ärgere oder da noch in Gedanken festhänge. Oder in der Zukunft, dass ich an irgendwas zweifle oder Angst vor dem nächsten Tag habe oder vor irgendwas. Und das ist, also wie gesagt, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Aber dies Hier und Jetzt ist ja entscheidend. Was ist denn jetzt gerade gut? Ich liege in meinem Bett, ich habe eine warme Decke, ich habe vielleicht Schatzi noch bei mir. Ich kann vielleicht noch, keine Ahnung, eine nette Musik machen oder oder irgendwas Nettes lesen oder so, so dieses Fokussieren, wo bin ich denn jetzt gerade und was ist jetzt gerade gut, ist ja auch was mal irgendwie helfen kann. Und ich meine, man kann da irgendwie so Schritt für Schritt gehen. Das Erste, was ich den Leuten eigentlich immer sage, ist irgendwie das Wichtigste, ist eigentlich mal in die Akzeptanz zu gehen. Wenn du schon merkst, der Tiger ist im Raum, ich ärgere mich über irgendwas und ich werde jetzt auch vielleicht nicht gleich einschlafen können, statt dann mich zu ärgern und zu denken so, oh Gott, jetzt kann ich schon wieder nicht schlafen und die letzten drei Nächte habe ich schon nicht geschlafen und jetzt sind es nur noch 5 Stunden und wie soll ich morgen überhaupt aus dem Bett kommen und jetzt nur noch 4 Stunden und das wird ja eine Katastrophe morgen, dann wird es ja nur noch schlimmer, dann drehe ich mich ja in meinen eigenen Stress noch mehr rein und dann zu sagen so, okay, das ist jetzt halt einfach mal so, hab gerade irgendwie Unruhe, ich grübel gerade noch, ich nehme mir da ein bisschen die Zeit. Und dieses Annehmen führt nämlich dazu, dass du dann irgendwie überlegen kannst, okay, was kann ich denn jetzt selber tun? Und dann ist es irgendwie so ein, was weiß ich, fast wie so ein Algorithmus. Ich meine, Lächeln ist zum Beispiel was uns aus einem eigenen Drama rausholt. Weil wenn wir lächeln, dann werden so ein paar Druckpunkte in der Gesichtsmuskulatur aktiviert, die dazu führen, dass halt im Gehirn ein paar andere Hormone freigesetzt werden oder Neurotransmitter. Ja, und Gähnen ist zum Beispiel was Leute unschicklich finden, was sie sich verkneifen, womöglich noch den Kiefer ausrenken, aber Gähnen führt ja dazu, dass du dich mal richtig streckst und auch wieder irgendwie so das tief durchatmest und das Ruhenervensystem aktiviert wird. Kriegst du so ein bisschen Handlungsmöglichkeit. Natürlich hilft das nicht allen, ja. Natürlich bist du irgendwie nicht so schnell dann irgendwie in die Ruhe. Und dann geht man halt irgendwie weiter. Also dann kann es irgendwie helfen, irgendwie einfach nochmal aufzustehen, Tagebuch zu schreiben und einfach die nervigen Sachen runterschreiben. Und dann vielleicht noch 3 Dinge, für die ich dankbar bin, um den Fokus einmal so ein Stück auch auf was Positives zu drehen. Es kann auch helfen, irgendwie noch ein Hörbuch zu hören, weil diese Gedankenkarussell oder beziehungsweise so dieses Grübeln findet ja oft im auditiven Kanal statt, also im Hörkanal. Ich erzähle mir irgendeinen Scheiß über mich selber. Also bestimmt nicht hier im Raum, aber da draußen gibt es wahnsinnig viele Menschen, die sabotieren sich richtig und führen so Selbstgespräche. Wie konntest du wieder nur so blöd sein? Warum passiert das ausgerechnet dir? Dann kann es halt helfen, die Stimme mal zu verändern. Also zum Beispiel auf Mickey Maus zu schalten, Mickey Maus Stimme. Okay. Dann hört sich das irgendwie absurder an. Also dann kommst du leicht aus dem eigenen Drama raus. Natürlich ist auch wieder ein reflektierender Vorgang, aber es kann auch helfen, ein Hörbuch zu hören oder eine geführte Meditation, weil dann ist der Hörkanal schon mal beschäftigt. Wenn wir irgendwo zuhören, dann hast du weniger eigene Gedanken, die dich irgendwie sabotieren. Und dann geht's halt irgendwann weiter, wenn wir halt wenn die Leute da irgendwie immer noch Schwierigkeiten haben, dann gibt es halt oft irgendwie wirklich, dass Menschen in irgendeinem Widerstand mit sich selber sind, also mit ihren Wertesystemen zum Beispiel kann das sein, dass du beruflich oder partnerschaftlich irgendwie gegen deine Werte lebst, dass du Sicherheit als hohen Wert zum Beispiel in dein Leben implementiert hast, aber du einen irren Kreativitätsdrang oder Freiheitsdrang hast, der auch ausgelebt werden will. Und das kann irgendwie wirklich helfen, das bei Menschen sichtbar zu machen. Oder dann irgendwie so, dann sind es ja oft so unbewusste Glaubenssätze, oft limitierend, Stressantreiber, alles muss perfekt sein oder so, oder muss sich immer anstrengen. Wir speisen als Männer dann auch immer ordentlich die Zähne zusammen. Ja. Und das führt natürlich zu einem Stresslevel, da fährt deine Nebennierenrinde immer Vollgas. Und dann ist natürlich klar, wenn das Cortisol hoch ist, wie sollen wir dann schlafen? Und es sind aber eher so Dinge, die wir aus der Kindheit vielleicht irgendwie eingetrichtert gekriegt haben, die man dann halt irgendwie sichtbar machen kann.
Okay, ja, also super individuell und du schaust dann einfach bei den jeweiligen
und bei vielen Teilnehmern. Bei vielen ist das wirklich, dass man irgendwie versucht, irgendwie Anerkennung zu bekommen vom Vater oder irgend sowas, was einen irgendwie wahnsinnig antreibt, immer wieder über sein Leistungslevel fast so ein Stück noch drüber zu gehen mit ganz viel Willenskraft. Und das geht natürlich mal ein paar Wochen und ein paar Monate, aber irgendwann brennt man halt aus. Also dieses Ausbrennen ist ja wirklich dieses Ausbrennen der Nebennierenrinde, da wo eigentlich die Hormone erzeugt werden, die uns ja Antrieb geben. Und dann ist es, glaube ich, wirklich wichtig, die zu identifizieren, sichtbar zu machen. Das sind manchmal auch hypnotische Prozesse, weil die Leute es oft gar nicht so bewusst haben. Und wenn du das sichtbar machen kannst, dann kannst du es ja auch bearbeiten.
Klar. Ja.
Und bei manchen Menschen sind es auch irgendwelche traumatischen Erlebnisse, dass sie als Kinder misshandelt worden sind oder vernachlässigt worden sind oder so, muss noch gar nicht mal so besonders schlimm irgendwie sein, aber das ist ja auch was einen irgendwie dann irgendwie in so eine Unruhe bringt, was dann vielleicht irgendwie später erst im Erwachsenenleben so sichtbar wird.
Ja, super spannend. Also Du würdest sagen, da gibt es einfach super tief, muss man da im Grunde graben. Und je nachdem, ja.
Ja, du kannst den Leuten ja rauf und runter Schlafhygiene erklären. Haben wir jetzt ja auch gemacht. Genau, das sind ja auch ganz viele Sachen, die hilfreich sind, die auch im Verständnis helfen. Man kann sich über Schlafmedikamente, über Supplements und so weiter unterhalten. Und das hilft ja auch vielen Menschen. Aber manchmal ist es eben dann zu oberflächlich oder zu kurz gesprungen.
Muss man dann die Ursache.
Ja, wo man dann wirklich irgendwie, wenn du es nicht lösen kannst, über diese ganzen Verhaltensweisen über einen Tag, wo man dann wirklich mal genauer und tiefer reingucken muss.
Ja, spannend. Also du sagst, dein Hack, wenn man im Gedankenkarussell landet, also das ist einfach nur, dass es für die Leute, dass sie sich vielleicht nochmal mitnehmen können, ist einfach, ja, vielleicht mal kurz sagen, okay, hey, ich bin damit fein, das ist halt jetzt so, ich kann es nicht ändern. Ich schreibe die Gedanken runter, die mich stören.
Yeah.
Würdest du sagen, sollte man dann auch erstmal noch mal kurz aufstehen oder
im Bett bleiben? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es wird dann immer ganz lustig an der Stelle. Bett sollte aus meiner Sicht nur für zwei Sachen da sein. Und also Schlaf ist die eine.
Genau. Ja.
Und alles, was irgendwie grübeln und so weiter ist, wenn ich merke wirklich so in 5 bis 10 Minuten, ich komme da nicht raus, dann ist es wirklich besser aufzustehen, weil sonst sagt unser Unterbewusstsein so, oh, Bett ist ja der Platz, wo unser Gedankenkarussell stattfinden darf.
Genau.
Ja, und dann ist das Bett irgendwie dann so, dann gehst du abends ins Bett und das Unterbewusstsein sagt so, oh, jetzt geht die Party erst richtig los im Oberstübchen und jetzt denke ich mir, jetzt reime ich mir die Welt nochmal ganz neu zusammen. Ist ja übrigens auch das Drama im Schlafzimmer, wenn es dunkel ist, im Oberstübchen ist ja viel schlimmer, als wenn ein heller Tag ist. Weil natürlich irgendwie die ganzen Schlafhormone oder Neurotransmitter, die dann unterwegs sind, die verursachen ja eher so einen leicht depressiven Zustand. Und dadurch nehmen wir diese negativen Gedanken noch mal negativer wahr. Also auch das kann helfen, so dieses Bewusstsein zu sagen, ja, ich weiß, das sind jetzt echt destruktive, depressive Gedanken, aber es liegt daran, dass es Nacht ist und da einfach die Neurotransmitter ein bisschen durcheinander sind.
Okay, ja, spannend.
Also das gar nicht so ernst nehmen zu müssen.
Wann würdest du sagen, ist der Punkt erreicht, wenn man dann aufgestanden ist, dass man auch wieder zurück ins Bett geht? Also was kann man den Leuten da sagen oder was wagst du da deinen?
Also wenn ich das Gefühl habe, ich komme aus diesen vielleicht destruktiven Gedanken wieder raus, es stellt sich so eine Bettschwere ein. Oft merkt man dann wirklich, wenn man mit gedimmtem Licht irgendwo noch sitzt, also es sollte dann wirklich nicht mehr besonders hell sein, da merkt man irgendwie, hey, jetzt wäre ich aber richtig, richtig müde. Und dann versuche ich das halt einfach zu nutzen. Was auch echt helfen kann, ist manchmal, das habe ich meinen Kindern früher immer gesagt, wenn die gesagt haben, ich kann nicht schlafen und so, ich gesagt, ja, du legst dich jetzt einfach nur ins Bett zum Ausruhen. Du musst auch gar nicht schlafen.
Ja.
Okay. Nur einfach eine Runde ausruhen und dann buff, 5 Minuten später waren die weg. Ja, also sich selber auch zu erlauben, also zu sagen, so, ich lege mich jetzt einfach nur ins Bett, ich ruhe mich einfach nur aus. Als diese Schwelle, no so, ich muss jetzt schlafen. Hm. Ja, so mit diesen Modaloperatoren, ich muss und jetzt solltest du, aber wird es ja auch immer eher nur schlimmer, anstatt zu sagen, so, hey, einfach mal eine Runde ausruhen.
Okay, und wenn man eh schon guten Schlaf hat, aber man hat halt am nächsten Tag irgendwas Wichtiges und man ist natürlich aufgeregt und wahrscheinlich schläft man dann auch schlechter ein. Das ist ja meistens so, dann ist ja dieses Gedankenkarussell wirklich unaufhaltbar. Würdest du sagen, da kann man irgendwas vorm Schlafengehen machen, wo man ja, sich dann leichter tut?
Also klar, ich würde dann, wenn ich mich kenne und weiß, so ey, dann weiß ich ja meistens schon am Vortag davon, dass ich da irgendwie einen Vortrag habe, auf den es jetzt ankommt oder eine Präsentation oder ein Pitch oder so, wo es um viel Geld geht fürs Unternehmen oder so. Dann ist es auf jeden Fall gut, mal zu sagen, so okay, was unterstützt denn meinen Tag im mein Nacht, also mein Schlafen im Tagesverlauf, also Sport, Tageslicht und so weiter, dass ich da davon schon mal gucke, dass ich dann genug habe und abends auch irgendwie sowas wie warme Dusche, warme Badewanne oder sowas nutze, um irgendwie besser einschlafen zu können. Und dann hat das ja auch immer wieder mit Haltung zu tun. Ne? Das ist ja immer das Schöne, wenn du so ein Projekt wie so ein Buch machst, dann hat sich ja irgendwann bei mir ergeben, okay, soll Erfolgsfaktor Schlaf heißen, also müssen wir auch mit ein paar erfolgreichen Leuten sprechen. Ne? Und dann habe ich zum Beispiel mit Tommy Haas gesprochen. Ich weiß nicht, ob deine Generation noch Tommy Haas kennt. Das
war nicht meine Generation, aber kennt
ihn. War ein sehr erfolgreicher Tennisspieler, war Nummer 2 und hat er leider irgendwie ein Schulterproblem gehabt, brauchte eine OP, weil sonst wäre er wahrscheinlich irgendwie tatsächlich auch auf Nummer 1 gelandet. Und dann habe ich den auch gefragt, so wie ist denn das vor wichtigen Turnieren, Wimbledon oder French Open oder so und du hast dann irgendwie die wichtigen Spiele, Halbfinale, Finale und wie kann man dann, wie schläfst du dann? Und so, und sagt er, super. Und ich so, hä? Okay. Dann haben die meisten aufgeregt und sagt er, ey, ich habe mein ganzes Leben lang dafür gearbeitet und hart trainiert, damit ich diese Matches spielen darf. Also freue ich mich drauf. Der hat okay, sich immer drauf gefreut
und hat einfach mal verdreht.
Ja,
ne?
Und, ja, ja okay. Statt zu denken, so, oh Gott, was könnte da jetzt alles schief gehen? Und ich könnte ja verlieren und ich könnte die Bälle verschlagen und die Leute könnten über mich lachen und könnten irgendwie ganz dramatische Dinge passieren. Das findet ja alles nur im Kopf statt. Genauso ja. Kannst du ja denken, so, ey, geil, ich darf diese Matches spielen, ich freue mich auf jeden einzelnen Ballwechsel. Ja, und also so, ja, das Thema Haltung.
Frage der Einstellung, ja, klar. Macht total Sinn.
Ja, weil ich meine, Ich will mich ja zeigen, dass ich was kann. Ich will irgendwie Geld einwerben. Ich habe eine geile Idee. Also kann ich mich auch darauf freuen, wie das werden wird.
Ja, ich meine, die meisten sehen das natürlich komplett anders, aber es ist auf jeden Fall eine erfrischende Haltung.
Ja, natürlich, aber du kannst ja bei einem Lampenfieber ist ja was. Also ich frage dann meine Klienten immer, wie machst du denn Lampenfieber? Nee, das ist ja da und so. Nein, wie machst du das? Und dann kannst du den Leuten ja so zeigen, was da abläuft. So dieses, stehe ich da vor 400 Leuten und dann gucken mich alle an. Hilfe. Und dann habe ich vielleicht irgendwie noch den Hosenstall offen, also schon der erste negative Gedanke. Dann könnte es sein, dass meine PowerPoint nicht anspringt. Dann könnte es sein, dass ich stotter oder irgendwas Wichtiges vergesse. Und dann könnte es sein, dass die anfangen zu tuscheln und dass die einer nach dem anderen rausgeht oder so. Ja, dann nehme ich die Katastrophe schon vorweg, statt zu sagen so, ey, ich bin vorbereitet, ich habe echt ein cooles Thema, ich kann den Leuten irgendwie was Gutes mitgeben, die werden schon Spaß haben mit mir und so weiter. Übrigens habe ich mal, das war echt krass, einen Vortrag gehalten und alle anderen, die Vorredner haben alle überzogen, ich war der Letzte und dann sind bei meinem Vortrag eine Frau nach der anderen aufgestanden und rausgegangen und dann stehst du da vorne und denkst dir so, eigentlich funktionieren die Vorträge doch und die Leute finden es immer ganz nett und lustig und informativ. Und aber ich habe wirklich angefangen, an mir zu zweifeln und musste mir wirklich über viel Energie wieder herholen, dass ich in einem guten State bleibe oder auf jeden Fall das Souverän zu Ende bringe. Und der Punkt war halt einfach tatsächlich, durch die Vorredner, die alle überzogen hatten, mussten die ihre Kinder abholen.
Ja klar, es gibt meistens dann
ganz einfach. Ja, aber da kommst du ja nicht drauf. Da stehst du da vorne und hast nur so das, also und das kannst du über auf den Schlaf übertragen einfach, ja, dass man ja natürlich irgendwie auf die negativen Sachen mehr fokussiert und wenn es so ist und ich merke, ich komme da nicht raus, ja, dann akzeptiere ich das erstmal, aber dann kann ich ja gucken, so hey, was wird morgen gut?
Kann man das irgendwie trainieren? Also auch nicht einfach so zu sich sagen, ja, das ist jetzt nicht schlimm, sondern kann man das vielleicht auch irgendwie trainieren?
Also das ist zum Beispiel was wofür Hypnose super ist.
Okay.
Wenn du mit den Leuten im 1:1 arbeitest, dann kannst du die Leute die Sachen ja auch aufschreiben lassen und einfach, es ist ja also irgendwie so ein Reframing letztendlich so zu gucken, also wenn irgendwas Schlechtes und Negatives ist oder so, kannst du auch immer gucken, was kann da Positives sein. Und das kann man natürlich üben. Je öfter du das machst, desto mehr wird dein Gehirn auch auf positive Lösungsmöglichkeiten kommen. Und du kannst es halt hypnotisch bearbeiten und auch hypnotisch den Leuten Dinge mitgeben, die dann irgendwie tief suggeriert im Unterbewusstsein hilfreich sind.
Lässt du dich dann auch manchmal hypnotisieren oder hast du dich in der Vergangenheit?
Ja, klar. Ja.
Machst du immer noch regelmäßig dann?
Nee, regelmäßig nicht, aber also ich habe ja keine Probleme mehr.
Okay, ja, verstanden. Okay. Also, nee, freut mich ja für dich.
Ich habe natürlich auch eine Hypnotherapeutin, zu der gehe ich auch ab und zu mal, wenn ich wirklich ein Thema habe. Da weiß ich auch, da bin ich irgendwie in super Händen und die ist total gut mit mir und die macht schon irgendwie sehr abgefahrene Sachen, von der habe ich auch echt einiges gelernt.
Cool.
Also wo du auch mit Unterbewusstsein über Fingersignale kommunizieren kannst und so weiter. Also das ist total abgefahren.
Dann
merkst du plötzlich, deine Finger bewegen sich und sagen ja und nein und will ich nicht antworten. Und du denkst so, hey, wer bewegt denn die Finger?
Okay, stark. Ja, du, ich muss jetzt unbedingt mal Hypnose machen. Du hast mich da jetzt echt gehuckt. Ja. Also ich will es schon ewig machen.
Ja, aber, muss man gucken, dass du jemanden findest, der gut zu dir passt dann auch.
Ja, muss man sich mal ansehen. Okay, du, ich glaube, wir haben schon echt jetzt lange beisammen gesessen, wahrscheinlich viel länger, als wir ursprünglich geplant haben.
Ja, das war auch ein total schönes Gespräch, also wir sind ja auch irgendwie so links und rechts immer so ein bisschen rausgegangen, um das wieder ins Leben zu bringen, ne? Hat mich total gefreut, schön.
Cool. Was wäre so die eine Sache, die Zuhörer mitnehmen sollen aus der Episode? Was wäre so das eine, was du sagen würdest, daran solltet ihr euch halten?
Tatsächlich mal zu überlegen, Schlaf zur Priorität zu machen, aber im spielerischen Sinne und zu gucken, was kann ich im Tag Gutes tun für meinen Schlaf.
Cool. Danke dir, Martin. Hat wirklich super großen gerne. Spaß gemacht.
Ich fand es auch richtig klasse.
Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn ihr euch für den Martin interessiert, unbedingt das Buch euch mal anschauen, Erfolgsfaktor Schlaf. Es gibt auch noch natürlich zig andere Interviews da draußen, wenn man noch mehr und noch mal andere Takes haben will. Der Martin ist sehr aktiv, hält auch viele Vorträge. du bist auch als Coach zu haben. Auch wenn du da wahrscheinlich quasi ausgebucht bist, was ich so höre.
Ja, ein bisschen, aber bisschen Wartezeit. Einfach melden. Und ich habe ich hab tatsächlich auch Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die das dann für mich manchmal machen, wenn es irgendwie wirklich drängt, wo ich weiß, dass die Menschen auch in guten Händen sind und die in sozusagen nach meinen Methoden und nach meinen Möglichkeiten arbeiten.
Mhm. Wo kontaktiert man dich am besten? Oder
Am besten über die Homepage, ne? Mhm. Martin-Schlott.de. Da findet man alles.
Einfach und unkompliziert.
Braucht.
Cool. Danke dir.
Sehr schön, ja, danke.
Wenn es von eurer Seite zu Hause oder beim Zuhören irgendwelche Fragen gibt, dann bitte unter podcast@beyondlifespan.de melden oder einfach kommentieren auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, überall, wo es den Podcast gibt und gerne auch bewerten, Freunden und Familie weitersagen und wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge.